Da ist er nun, der Dip. Binnen 24 Stunden rauscht Bitcoin 10% gen Süden und ehrlich gesagt, das war erwartbar. Wie es jetzt weitergeht bei Bitcoin und Co. und was die ETFs damit zu tun haben, erfahrt ihr in dieser Episode. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Recap-Podcast, eurem Wochenrückblick von BTC Echo. Es ist Freitag, der 15. März. An den Mikrofonen begrüßen euch in dieser Woche meine Wenigkeit. Ich bin David Scheider, Redakteur bei BTC Echo. Und mir gegenüber im Podcast-Studio sitzt Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, ist der Bitcoin-Bullenmarkt jetzt vorbei?
Moin David, ich könnte jetzt sagen, rhetorische Fragen beantworte ich nicht. Ich glaube, Sie müssen mal ganz tief Luft holen und dann können Sie weiterlaufen.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Freitag, der 15. März um 12 Uhr.
In den letzten Wochen rannte Bitcoin von einem Allzeithoch zum nächsten. Heute am 15. März ist die Korrektur da. Zum Zeitpunkt der Aufnahme notiert Bitcoin bei knapp 67.000 US-Dollar. Und jetzt meine Frage an dich, David, zurückgespiegelt. Wie bewertest du das? Ich frage dich jetzt nicht, ist der Bullenmarkt vorbei? Ich weiß es, glaube ich, dass du es nicht so siehst, aber erzähl uns mehr darüber.
Ja, ich kann mich erinnern. Wir haben in den letzten Tagen in der Redaktion relativ oft das Thema Überhitzung und Run-Up angesprochen und darüber diskutiert, ob es eine Korrektur geben kann. Und ich kann mich erinnern, ich war da eigentlich relativ überzeugt von, dass es eine geben wird. Und siehe da, sie ist da. Und ich versuche jetzt einmal zu erklären, wie ich darauf kam, dass ich der Meinung war, naja, das ging jetzt so ein bisschen schnell und eine Korrektur wäre sinnvoll, gesund und ist auch wahrscheinlich. Und da habe ich so ein paar Statistiken mitgebracht. Zum einen schaue ich mir ganz gerne den Fear and Greed Index an. Das ist so ein Momentum-Index, der verschiedene Daten einbezieht und daraus einen Wert bildet, der irgendwo zwischen 0 und 100 liegt. Und je höher dieser Wert ist, desto mehr Greed ist im Markt, also Gier, so wie errechnet sich das? Naja, da fließen so ein paar Sachen rein, wie zum Beispiel die Volatilität der letzten 30 und 90 Tage. Dann auch das Social Media Sentiment kommt da zum Beispiel rein. Also man merkt auch auf X, vormals Twitter, dass wenn die Kurse durch die Decke gehen, natürlich auch das Keyword Bitcoin viel öfter vorkommt, weil die Leute euphorisch werden und jetzt schon uns Kurse von $1 Million pro Bitcoin versprechen und das fühlt sich dann irgendwann alles sehr überhitzt an und dieser Fear and Greed Index gibt uns da recht. Der war nämlich in den letzten Tagen bei 88, heute ist er noch bei 83 und das ist immer noch viel, weil man kann eigentlich sagen, Extreme Greed ist so ab 75, da kann man eigentlich von einer Überhitzung sprechen. Ähnlich verhält es sich mit dem RSI Index, auch das ist Momentum Index. Und der ist aktuell bei 80. Das ist so ein bisschen längerfristiger Index, ist aber ähnlich, ist auch so ein Momentum-Index. Und da kann man sagen, ab RSI 70 muss man ein bisschen aufpassen, ab da gilt Bitcoin als überkauft. Ich will aber nochmal darauf hinweisen, dass diese Indizes, ne, also man kann da die sich jetzt nicht angucken und auf Basis dessen dann irgendwie eine Trading-Entscheidung treffen. Da sind immer Märkte, sind auch zu einem gewissen Grad irrational und manchmal kann es auch länger überhitzt sein. In den absoluten Hochphasen der letzten Bullenzyklen kann das auch schon mal sein, dass der RSI ja monatelang über dem Wert von 70 ist. Aber man kann schon relativ sicher sein, irgendwann kommt die Korrektur. Ja, und dann gibt es noch, ja, habe ich mir noch so ein bisschen angeschaut, wie die ETFs in letzter Zeit gekauft wurden. Ne? Wir haben jetzt wahrscheinlich in den letzten Folgen relativ häufig über die Bitcoin-ETFs gesprochen und da schauen wir uns eine Sache immer konkreter an und da sprechen wir über die Inflows. Also wie hoch ist die Nachfrage der Bitcoin-ETFs? Und da kann man eigentlich relativ gute Prognosen dazu treffen, wie der Kurs in den nächsten Tagen performt, weil die einfach extrem viele Coins immer vom Markt genommen haben. Und auch da geht die Nachfrage so ein bisschen zurück. Also wir hatten einen Rekord Anfang dieser Woche von 1 Billion US-Dollar beispielsweise, die in diese ETFs geflossen sind in den USA. Und ich habe die Grafik gerade offen. Gestern, also am 14. März, waren es dann nur noch ungefähr ein Zehntel davon, 132 Millionen. Also man merkt so ein bisschen, auch da geht die Nachfrage ein bisschen zurück.
Ich glaube aber auch, man darf das natürlich nicht überbewerten. Also es ist ganz normal, dass nicht permanent es immer nur nach oben geht. Die institutionellen Investoren, da gibt es auch mal Phasen, wo die jetzt sich mal immer zurückhalten ein bisschen, wo die abwarten. Also für mich ist das alles immer noch positiv am Ende. Wir haben einen Zufluss am Ende des Tages und wir haben natürlich auch immer noch große Kryptowale oft, die viel bewegen können. Also da gab es ja auch die Meldung, dass einer, ich weiß nicht mehr die genaue Summe, 4.000, 5.000 Bitcoin oder so nochmal verkauft hat und da werden auch einfach Order-Kaskaden einfach ausgelöst. Also das kann ganz schnell gehen und viele sind auch overleveraged. Also bei den Indikatoren sehe ich es genauso wie du, David. In der Kombination ein gutes Zeichen, sicherlich. Aber ich finde auch immer wichtig zu schauen, was kostet es, wenn ich jetzt mein Investment hebel. Was kostet es mich jetzt Bitcoin, Ether und so weiter über ein Derivat zu hebeln? Und diese Kosten, die steigen immer wieder rapide an, dass Menschen bereit sind, einen Aufschlag von 100% und mehr zu zahlen. Und auch das ist ein sehr schönes Signal. Das muss einfach irgendwann auch liquidiert werden, diese Position. Das passiert immer mehrfach. Also im Bullrun kommt sowas zig Male vor. Und das ist immer gut, wenn die rausgespült werden, diese overleveraged people, weil dann kann wieder sich auf einem höheren Niveau ein neuer, Aufwärtstrend wieder etablieren. Und das sind oft ganz kleine Trends ja nur. Es ist ja nicht immer nur der große Haupttrend, sondern eben dazwischen. Und daher, ich bin recht entspannt.
So geht's mir auch. Also wie auch schon anfangs so ein bisschen insinuiert von mir, denke ich, diese Korrektur ist, also ehrlich gesagt, sehr gesund und auch noch nicht besonders groß. Also keine Ahnung, wir sind jetzt bei Werten, wir sind ungefähr bei 67.000 US-Dollar. Da waren wir vor 7 Tagen zum ersten Mal. Also es ist einfach so ein Mini-Dip und die Fundamentals sind natürlich nach wie vor super stark. Ich habe in der letzten Woche mich so ein bisschen mit dem Liquid Supply bei Bitcoin auseinandergesetzt, weil es mag zwar 16 oder 19,6 Millionen Bitcoin aktuell im Umlauf geben von möglichen 21 Millionen, die ja maximal ausgegeben werden können, aber es ist nicht so, dass die jetzt alle zum Verkauf stehen. Im Gegenteil, der Liquid Supply, also die Angebotsmenge von Bitcoin, die tatsächlich handelbar ist, die beträgt aktuell 2,8 Millionen Coins. Und wenn man das vergleicht, vor 4 Jahren waren das 25% mehr. Da war der Wert bei, ich glaube, 3,5 Millionen. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass die ETFs zwar in den letzten Tagen keine Rekorde gebrochen haben, aber immer noch 132 Millionen Dollar Inflow hatten. Und ich glaube, das waren ungefähr so 1000 Bitcoin, die in die ETFs trotzdem geflossen sind, an einem schlechten Tag, wohlgemerkt, sind das immer noch mehr als diese 900 Bitcoin, die pro Tag ins Netz kommen. Also selbst schlechte ETF-Tage sind netto ein Abfluss.
Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, BlackRock, Fidelity und so, die promoten ja ungefähr eine Allokation von 1-5% in vielen Portfolios. Und selbst wenn wir nur 1% unterstellen würden jetzt, dann wissen wir, die Vermögensverwalter haben ungefähr, ich glaube, so 30 Billionen US-Dollar. Also diese Finanzvertriebler, kann man sie auch nennen. Wenn diese Vertriebler jetzt 1% von den 30 Billionen umallokieren in Bitcoin, wären das 300 Milliarden US-Dollar. Das wäre verdammt viel an Infos, denn diese 300 Milliarden heißen, der Effekt auf den Kurs, der ist nämlich viel, viel größer als jetzt nur diese 300 Milliarden, die hinzukommen, weil der Bitcoin ja immer teurer wird sozusagen dadurch. Also da kann auch ganz viel passieren, das dauert aber einfach ewig lang. Ich meine, da sind viele auch, Boomer, das meine ich jetzt gar nicht diskriminierend gegenüber älteren Leuten überhaupt nicht, sondern eine gewisse Art von Anlegertypen, die einfach eine Zeit brauchen. Und das ist für mich so ein bisschen gerade wie so ein doppeltes Halving eben auch. Also wir haben jetzt die Nachfrageseite durch die ETFs, die erhöht wird. Und wenn jetzt dann noch durch das Halving eben die Angebotsseite reduziert wird, haben wir eigentlich einen doppelten Effekt, der doppelt stark wirkt. Und ich bin irgendwie total, muss ich sagen, so bullish, klar, ist keine Überraschung, aber mir macht das fast schon Angst auch. Also ich frage mich, was passiert jetzt eigentlich, wenn das nun mal wirklich in Hype ausgeht? Also ich glaube, das ist noch kein Hype, was wir gerade sehen, das ist der Anfang davon. Also sind vor allem die Crypto-OGs, die jetzt hier mitmischen, die Kryptowale, diejenigen, die schon länger dabei sind, aber wirklich sind die institutionell noch gar nicht drin. Wir dürfen nicht vergessen, BlackRock und Fidelity sind ja nur Vermittler. Das heißt, es sind ja nicht Institutionelle per se, die die ETFs kaufen, sondern es können ja auch Kleinanleger sein. Und das haben wir alles noch gar nicht gesehen. Und ja, ich bin mal gespannt, wo das in einem Monat oder in zwei Monaten schon dann auch ist.
Und du hattest dich ja auch so ein bisschen mit Zinsen beschäftigt, Sven, ne? Also du bist ja auch unser Makroexperte bei BTC Echo und im Vorgespräch hattest du gesagt, dass die Situation insofern eine neue ist, als dass Bitcoin selbst bei hohen Zinsen gerade gut performt. Kannst du dazu noch was sagen?
Ich finde, es ist ein Novum, dass sich Bitcoin eigentlich abkoppelt in gewisser Weise gerade vom Zinsniveau. Also eigentlich war das Narrativ, ja, wenn die Zinsen fallen, dann steigen die Risikowerte, die cashflowlos sind, wie eben Bitcoin und Tech-Aktien. Bitcoin steigt aber trotzdem und wir haben immer noch den Höchstpunkt im aktuellen Zyklus an Zinsen, um die 5% in den USA. Und die Frage, die ich mir stelle dabei ist immer, was ist jetzt, und die Zinsen werden gesenkt, wenn jetzt wir von 5% auf, sagen wir mal, 2% in den nächsten 24 Monaten runterkommen vom Leitzins. Wir haben massive Effekte in der Umverteilung, das heißt von Geldwerten wie Anleihen, wird dann umgeschichtet in vor allem Sachwerte, in Werte, die keinen Zins abwerfen, wie Gold oder eben auch Bitcoin. Und sicherlich wurde da auch schon etwas eingepreist. Aktuell ist die Stimmung aber eine andere. Wir haben eher Mitteilungen gehabt, dass sich die Notenbanken zurückhalten, eher restriktiv sind, also nicht die schnelle Zinssenkung kommt. Also eigentlich hätte Bitcoin dadurch fallen müssen, stärker, hat aber gar nicht so stark reagiert. Und das ist für mich noch eine ganz spannende Unbekannte, die wir nicht kennen, weil ein Allzeithoch bei Bitcoin gab es immer nur, wenn Bitcoin eben auch, oder wenn die Zinsen ganz unten waren und jetzt sind sie ganz oben. Das ist eine spannende Frage, ein Novum für mich und da können wir uns fragen, was passiert. Und wir sehen ja auch gerade schon, dass Bankenkrisen immer wieder kurz aufploppen, dass einzelne Banken schwächeln, sei es die Deutsche Pfandbriefbank beispielsweise durch Gewerbekredite, Immobilienkredite oder auch die New York Community Bank Corp, die musste ja gerettet werden auch. Und je länger wir die Zinsen so weit oben haben, desto mehr Banken müssen gerettet werden. Und diese Liquidität, die da also noch auf uns zukommen kann, das ist ziemlich verrückt.
Ja, und du, wenn wir schon über das Allzeithoch sprechen, du hast uns da ein paar Zahlen mitgebracht, die ganz interessant sind. Nämlich, wie lange dauert es jeweils, bis sich der Kurs von einem neuen Allzeithoch verdoppelt? Das heißt, das Allzeithoch liegt jetzt bei $72.000 oder so, also ne, wenn man in die Vergangenheit blickt, wie lange statistisch hat es jetzt gedauert, bis Bitcoin bei $140.000 wäre, hypothetisch. Und die sind relativ gering, die Zahlen, richtig?
Definitiv. Also das Wort parabolisch kommt ja vor eben. Ich finde es ein bisschen schwierig. Aber es geht dann immer sehr schnell. Sobald man das eben durchbrochen hat, dann hatten wir im Jahr 2017, wenn wir uns mal diesen Zyklus anschauen, da hat es auch am längsten gedauert, nämlich 91 Tage immerhin. Vom alten Allzeithoch bei $1.150 bis dann eben ja knapp 20.000 waren es ja. Und 2021 in diesem Bullrun, da hat es nur 23 Tage gedauert, bis sich eben der Bitcoin-Kurs vom alten Allzeithoch bei knapp 20.000 verdoppelt hat, eben auf die $69.000. Bis es dann darunter war. Also verdoppelt hat von den 20.000, Entschuldigung, mein Fehler. Aber das ist schon eine Geschwindigkeit, die ich mir kaum vorstellen kann aktuell. Weil wir natürlich eine andere Marktkapitalisierung haben. Das heißt, es muss schon auch sehr viel Geld jetzt reinfließen, um diese Wirkung zu haben. Andererseits, Krypto ist verrückt. Also ich will jetzt niemals nie sagen, auch wenn ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass wir jetzt innerhalb, also im Schnitt sind es ja 39 Tage, wenn man jetzt auch die 2013 und so da mit reinrechnet, etwas mehr als einen Monat. Ich weiß nicht, David, wie realistisch findest du das?
Ja, das ist immer so, ne, also die erste Börsenweisheit, die man so lernt, dass vergangene Kursperformances kein Indikator für die Zukunft sind. Aber ganz ehrlich, die Vergangenheit ist halt das Einzige, was wir haben. Also irgendworan müssen wir uns orientieren. Deswegen mag ich diese Gedankenspiele ganz gerne. Und also ob das jetzt in dem Fall realistisch ist oder nicht, ich habe keine Glaskugel. Persönliche Meinung, das kommt mir jetzt sehr viel vor. Also in 40 Tagen, in nicht mal zwei Monaten bei 140.000, glaube ich jetzt nicht. Aber was auch interessant ist, ich habe neulich mich mal damit beschäftigt, weil man sich ja auch fragt, wo könnte eventuell so das Cycle-Top liegen aktuell? Da ist auch viel Spekulation und das ist sowieso hier alles keine Anlageberatung. Aber es ist doch interessant, sich so mal anzugucken, wie die Zyklen in der Vergangenheit so performt haben. Und da kann man sich zum Beispiel anschauen, wo stand Bitcoin zum Zeitpunkt des Halvings und wie viel Prozent ging es dann hoch, bis dann das Top erreicht war? Und im Schnitt sind das also ja vierstellige Prozentsätze. Wir wissen am Anfang, also in den ersten paar Jahren von Bitcoin, ist Bitcoin um tausende Prozent pro Jahr gewachsen. Das hat sich natürlich so ein bisschen verlangsamt. Aber selbst im letzten Zyklus, wo das Allzeithoch ungefähr bei $69.000 lag, hat sich der Bitcoin-Kurs seit dem Halving, also bis zum Cycle-Top, versechsfacht, also 600%. Wenn man jetzt konservativ rechnet und sagt, 600% seit Halving wird jetzt dieses Mal nicht passieren und wir sind konservativ und sagen 300%, wäre die Hälfte, dann wäre das Cycle-Top immer noch bei $210.000 und das wäre eine konservative Schätzung.
Ja. Wow. Wir müssen echt aufpassen, David. Wir beide sind immer, man steckt sich so ein bisschen an auch, oder? Mm. So mit diesem bullischen Momentum irgendwie. Und es gibt natürlich viele Statistiken, immer was du auch meintest aus der Vergangenheit, bekräftigen einen da auch noch mit. Also ich muss mal sagen, ich muss demnächst mal suchen, Gründe, die dagegen sprechen vielleicht. Vielleicht müssen wir auch mal eine Folge machen und sagen, was spricht jetzt dagegen, dass all das, was wir glauben, dass das passiert, dass das nicht passiert. Das wäre eine spannende Folge, oder?
Absolut. Das machen wir unbedingt. Weil man kann es nur oft genug betonen, dass das reine Spekulation ist. Ne? Man kann sich angucken, was in der Vergangenheit passiert ist. Das ist aber kein Garant, dass das irgendwie so weitergeht. Und auch Bitcoin hat Risiken, sonst wär die Rendite nicht so hoch. Das ist einfach, das ist bei jedem Asset so. Je höher das Risiko, desto höher die Rendite.
Sag das bloß nicht Michael Saylor, aber der kann ja kein Deutsch.
Nun gut. Kommen wir mal zu einer anderen Asset-Klasse im Krypto-Bereich. Jetzt haben wir ja lange über Bitcoin geredet. Kommen wir zu den zweitspannendsten Coins im Krypto-Space, den Meme-Coins. Und du hast dich in der Vergangenheit ja öfter mit diesen Meme-Coins wie Doge auseinandergesetzt und vor einigen Wochen sogar einen Meme-Coin-Guide geschrieben, den wir euch auch in die Shownotes packen. Ja, und jetzt gibt's einen neuen Stern am Meme-Coin-Himmel und er heißt DogWith Head. Sven, bist du schon all in gegangen?
Ich habe mich noch nicht getraut. Nein, ich habe noch nie in einen Meme-Coin investiert, muss ich jetzt ganz klar sagen. Ich verurteile es überhaupt nicht, kann jeder machen. Ich tue mich da einfach schwer mit. Und ich glaube, das ist, warum viele auch sagen, das ist so ein bisschen eine gehasste Rallye. Weil Meme-Coins performen jeden anderen Sektor aus. Egal, ob wir AI-Coins haben, Deepin, Layer 2, was auch immer. Meme-Coin-Renditen sozusagen bei Pepe, Dogecoin, Shiba oder na jetzt Dog with Hat sind einfach höher als alles andere. Vielleicht ist diese Irrationalität, frage ich mich manchmal irgendwie auch, ja, das heißt, gewollt oder dass man sagt, eigentlich ist es Pump-and-Dump-Systeme, also eigentlich total was Negatives, eigentlich im Scam-Bereich, aber irgendwie ist da eine neue wirklich Internetkultur einfach entstanden, die man, glaube ich, auch anerkennen muss. Also auch wenn ich das sehr kritisch sehe, Meme-Coins, gehe ich immer mehr dazu über, es auch irgendwie zu akzeptieren, dass dieses Phänomen da jetzt einfach ist und es nichts bringt, dass ich immer nur sage, es ist aber doof, die Meme-Coins, sondern es funktioniert halt und es werden halt Menschen sehr reich oder es verdienen Menschen halt einfach unfassbar viel Geld damit, auch wenn natürlich am Ende die allermeisten einen Totalverlust erleiden. Das ist, glaube ich, klar. Ich glaube, vor allem diese Kryptowale, die haben jetzt viel Geld gemacht in den letzten Monaten und denen ist schnell langweilig. Und ich glaube, dass da sehr viele auch solche Meme-Coins initiieren, das hochpumpen, in der Regel wahrscheinlich auch noch wirklich Geld damit machen, dass es aber dann noch nicht in der breiten Käuferschicht angekommen ist. Das wäre so meine Theorie zumindest, außer vielleicht bei Dogecoin, weil das natürlich schon nochmal eine andere Bekanntheit hat, vor allem auch nochmal durch Elon Musk. Also er promotet Dogecoin ja immer schon sehr stark, zuletzt auch in Berlin, in Grünheide beim Tesla-Werk. Da gab es eine Veranstaltung und da hatte ihn jemand gefragt, ob denn Dogecoin auch bald integriert wird als Zahlungsmittel. Und er nur meinte, ja, könnte er sich vorstellen. Und Dogecoin to the Moon, da das auch noch abgerundet hat. Also wirklich sehr herrlich, das Video kann man sich auch anschauen bei Twitter. Und das ist natürlich schon etwas, was auch in die Breite getragen wird. Und ich bin mal gespannt, welche Form das noch annehmen wird. Irgendwie, weil wir sehen auch eine starke, ja teilweise auch, Politisierung oder auch Gruppierung bei Meme-Coins, also ob es im politischen Netz ist durch Biden und Trump-Meme-Coins oder aber auch, dass, wenn es echt teilweise ein bisschen unter die Gürtellinie geht, muss ich sagen, auch bestimmte Leute diskreditiert werden, also zum Beispiel Elizabeth Warren ist ja eine Krypto-Gegnerin, die Senatorin, und da gibt es den Meme-Coin Elizabeth Warren. Also ich übersetze das jetzt nicht ins Deutsche.
Despektierlich,
ist eine absolute Beleidigung am Ende des Tages. Und dass sich sozusagen eine ja, Krypto-Gegenbewegung durch Meme-Coins irgendwie formiert. Also es nimmt auch absurde Züge an, muss man jetzt auch nicht, finde ich, immer so begrüßen, alles, was da passiert, auch weil es ja diskriminierend werden kann. Aber vielleicht ist das etwas, was wir unterschätzt haben, dass das auch noch in den nächsten Monaten ja, sich weiter fortsetzen wird, auch in breitere Kreise ziehen wird. Und ich weiß nicht, wie siehst du das, David, dass das doch nicht nur so kurzfristig gerade ist, wie es vielleicht scheint?
Ja, ich finde Memecoins auf jeden Fall faszinierend als Phänomen. Ich bin da bei dir. Ich habe noch nie in einen investiert. Ich werde es auch nicht tun. Also weil es eigentlich gegen alles spricht, was für mich ein rationales Investment ausmacht. Ich will irgendwie verstehen, wie das funktioniert, wo ich mein Geld reinsetze. Ich will auch, dass das vielleicht einen positiven Impact hat. Und Memecoin-Investitionen sind reine Spekulationen. Und selbst bei Dogecoin, das ist vielleicht der einzige Memecoin, der noch so eine vage Anbindung an die Realität hat mit Elon Musks Ankündigung oder spontanen Einlassung, dass da irgendwann vielleicht auch mal ein Tesla gegen Dogecoin gekauft werden kann. Aber also für mich ist selbst Dogecoin irgendwie so alles, was Bitcoin eigentlich nicht ist. So, also Bitcoin ist begrenzt auf 21 Millionen Stück. Der Dogecoin-Supply ist nach oben offen. Ich weiß nicht mal, ob denn, wie groß der Anteil derjenigen ist, die in Doge investieren, ob die das überhaupt wissen. Ich würde mal behaupten, das ist da relativ begrenzt, dieses Wissen. Und man investiert halt da rein, weil es halt nach Norden geht. Und dann, aber auch da hast du dann schon fast so eine Art von Pyramidending. Also so, ne, solange da neues Geld reinfließt, dann gehen die Kurse natürlich auch nach oben. Aber dennoch, ich würde das auch nicht verurteilen. Also als Internetphänomen finde ich es auch interessant. Und wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel bei so Meme-Stocks wie GameStop, was für eine Rolle Internet-Communities, in dem Fall Reddit, spielen können, so Anlageprodukte ja nach oben zu pumpen im Prinzip. Und ja, auf der anderen Seite, also das hat dann in dem Fall auch noch eine Weile getragen. Also es war jetzt nicht so, dass das so schnell verpufft ist, war jetzt auch kein Strohfeuer. Und im Fall von zum Beispiel GameStop, da war es dann sogar so, dass da größere Vermögensverwalter outperformt wurden von der schieren Masse der Kleinen, die da reingegangen sind. Also das ist schon irgendwie ganz spannend.
Ich finde es irgendwie ganz cool insofern, dass man die so rationale akademische Wall Street, sag ich mal, die traditionelle Finanzwelt, die so verwissenschaftlicht auch wird, so von oben herab auch immer viele Menschen behandelt, zeigt, hey, so kann es auch funktionieren. Auch so kann man Renditen machen. Nicht nur ihr Anzugträger bei Goldman Sachs, die dann super in Harvard studiert haben und so weiter und so fort, sondern das ist so ein bisschen auch eine Entmystifizierung vielleicht auch vom Finanzsektor zu zeigen, wie banal Dinge einfach sein können, dass ganz vieles Psyche am Ende ist. Es ist unsere menschliche Gier. Und deswegen funktionieren diese Meme-Coins, weil sie aus dem Nichts geschaffen werden, eine niedrige Bewertung am Anfang haben. Das heißt, sie gehen eben nicht raus mit einer Milliardenbewertung wie ein Unternehmen zum Beispiel oder ein großes Protokoll, sondern sie gehen mit einer Bewertung von einer Million vielleicht raus. So nahe Null, oder? Und natürlich kann ich dann einen Faktor 100, einen Faktor 500 oder einen Faktor 1000 ganz schnell erreichen, weil es aus dem Nichts geschaffen wird, weil es keinen Wert gibt, auf den ich mich beziehen kann. Und das ist faszinierend. Ich glaube deswegen, wir werden das ist jetzt nicht los, das Thema. Das Thema wird bleiben, Memecoins. Aber wie wir es genau einordnen werden in unserem eigenen Portfolio oder ob wir da vielleicht irgendwann doch die Meinung ändern werden dazu, du und ich, David, das weiß ich nicht. Aktuell, ich bleibe bei meiner Meinung, es gibt genug Spekulationen im Kryptomarkt, dafür muss ich keinen Memecoin kaufen.
Schätzfrage, Sven, wie hoch denkst du, ist die Marktkapitalisierung von Dogecoin heute?
Oh, wie peinlich, ich weiß, weil das ist 10 Milliarden, so
ja,
10 ist, Milliarden irgendwie?
Also 22 Milliarden, so in the Ballpark. War
peinlich.
Schon, ja, gar nicht peinlich. Ich finde es einfach nur, wenn man sich das mal überlegt, 22 Milliarden, also es gibt DAX-Unternehmen, die haben wesentlich weniger, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon faszinierend. Also irgendwie hat's auch, ich finde sympathisch irgendwie, ne? Ich glaube, jeder sollte sich so ein bisschen bewusst sein, wo man da sein Geld reinschmeißt und vielleicht nicht irgendwie den Bausparvertrag verwetten oder sonst wie. Aber hey, kann ja jeder selber entscheiden. Ja, für mich ist es halt schon auch, wenn die Meme-Coins abgehen, dann ist es auch so ein bisschen, da schließt sich der Kreis wieder, so ein Überhitzungssignal. Also da ist irgendwie so viel Hype am Markt und die Leute wissen gar nicht mehr, wo sie ihr Geld reinstecken sollen. Also ab in Dogecoin. Aber hey, wenn es gut geht, viel Erfolg. Ja, ich würde sagen, das war es dann auch für diese Woche. Und lasst euch von Kursschwankungen nicht verunsichern. Auch im Bullenmarkt ist das normal. Und ehrlich gesagt, ja, Bitcoin notiert ja jetzt da, wo er vor einer Woche war. Also alles halb so wild aktuell. Und es gilt bei BTC meiner Meinung nach mehr als bei vielen anderen Assets. Die alte Börsenweisheit, Time in the Market schlägt Timing the Market. Wir sehen einfach, es geht rapide nach oben und nach unten. Das zu traden ist extrem schwierig. Ja, in diesem Sinne, genießt die Frühlingstemperaturen und wir hören uns wieder in 7 Tagen. Ciao, ciao.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.